Wir haben den letzten, haben wir gerade gehört, den letzten Sonntag vor der Passionszeit und nach der allgemein üblichen Bibellese in der evangelischen Kirche, katholischen Kirche, ist das so, dass man in den Predigtexten in dieser Zeit einfach ein Stück hineingenommen wird in das, was sich damals ereignet hat. Und natürlich ist das schon einige Jahre her. Und man kann das sagen, naja, das ist Geschichte. Oder man kann Gott fragen und sagen, hat mir das, was damals passiert ist, auch heute noch was zu sagen? Und mit dieser Frage wollen wir mal in den heutigen Text gehen. Lukas 18. Ich lese ab Vers 28. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfängt in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wer sich ein bisschen mit der Bibel auskennt, der weiß, dass vorneweg diese Situation gewesen ist, die im anderen Evangelium überschrieben ist mit der reiche Jüngling. Hier heißt es bei Lukas ein Oberster, also ein Angesehener von den Juden. Der war zu Jesus gekommen und hat gesagt, Meister, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben habe? Jesus sagt, du kennst die Gebote. Er sagt, habe ich immer alles gemacht. Und dann sagt Jesus, eine Sache fehlt noch. Gib, was du hast, und verteile es an die Armen. Und das hat diesen Mann schockiert. Und das heißt, er ist traurig geworden. In den anderen Evangelien sogar, dass er traurig weggegangen ist. Und dann kommt diese berühmte Sache, dass Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wir stellen uns unter dem Nadelöhr immer diese kleine Loch von der Nadel vor. Aber wir benutzen das Wort ja auch umgangssprachlich für eine ganz enge Stelle. Und man sagt damals bei den Juden, das Nadelöhr, das war diese kleine Tür im Stadttor, die man extra, nachdem das Tor verriegelt war, abends geöffnet hatte, wenn sich noch irgendein Fußgänger verspätet hatte. Das waren extra schmale und enge Türen, durch die zwar noch ein Fußgänger durchkommt, aber kein Händler mehr mit seinem Kamel oder auch noch Esel. Und deswegen sind die Jünger entsetzt und sagen, wenn das so schlimm ist, wie soll dann überhaupt jemand werden? Also wenn das so streng ist, wie kann dann überhaupt jemand gerettet werden? Und Jesus antwortet, und das ist der letzte Vers vor unserem Text, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Dieser Satz gilt wieder sehr allgemein. Das müssen wir für unser Leben wissen. Viele unmögliche Dinge, die man weder mit Geld noch mit Geschick noch mit Beziehungen hinkriegt, sind trotzdem bei Gott möglich. Und das ist das Erste, was wir für unser Leben festhalten müssen. Wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, dann ist Gott Gott sei Dank nicht fertig. Aber Petrus war auch noch nicht fertig mit dieser Antwort. Und dann sagt er diesen kurzen Text, den wir gerade gelesen haben. Wir haben doch alles verlassen. Wir haben doch alles abgegeben. Und bei ihm ist es ja ganz deutlich. Er hat seinen Beruf an den Nagel gehängt. Er hat seine Frau und seine Familie zurückgelassen und ist jahrelang dem Meister nachgefolgt. Und da steht die Frage dahinter. Reicht das dir noch nicht? Das Erste, was wir daraus lernen, ist was?
Dass die Nachfolge was kostet.
Das sowieso. Das Erste, was wir daraus lernen, ist, dass auch Menschen mit großer Hingabe mit Zweifeln kämpfen müssen. Und dass das Wichtige ist, mit diesen Zweifeln zu Gott direkt zu kommen. Es wird manches Mal über Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, verwundert geredet, dass die am Ende so, kurz vor ihrem Lebensende, so mit Zweifeln zu kämpfen hatten. So nach dem Motto, wenn ihr Glaube echt gewesen ist, dann müssen die doch ganz überzeugte Leute sein. Aber hier sehen wir, dass jemand, der wirklich echt ist, gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass er ein ganz feines Gewissen hat. Und dann auch durch das, was Gott redet, verunsichert werden kann. Und ihr Lieben, das ist eine der wichtigen Dinge, die wir in unserem Alltag beachten müssen. Wenn wir selber an den Punkt kommen, dass uns Gottes Wort verunsichert, dann ist das kein Makel. Dann ist das nichts Schlechtes. Dann ist das etwas, wo wir mit Gott reden müssen. Und die Antwort finde ich erstaunlich. Ich sage, wahrlich, ich sage euch, das ist dieses Amen, Amen. Ganz zuverlässig. Es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der nicht seinen Lohn gibt. 29. Was ist in diesem Vers das wichtigste Wort? Ich finde, oder. Oder. Der Anspruch, den Menschen aneinander stellen, ist und. Wenn du das und das und das und das und das machst, dann hast du eine Chance. Bei Gott ist es anders. Wenn einer von euch auch nur eine einzige Sache um meinetwillen hinten anstellt, wird er seinen Lohn nicht verlieren. Wenn wir jetzt diese ganze Geschichte im Vorfeld betrachten, was lehrt uns denn dieser letzte Satz?
Na, das ist schon irgendwo der reiche Jüngling. Weiß, dass er alle Gebote getan hat, aber das, was ihn am meisten davon abgehalten hat, das kann er sich nicht lösen können. Das kann er nicht an.
Nein, nein. Nicht abgehalten hat. Es hat ihn nichts abgehalten. Aber die Spur, auf der du bist, ist genau das.
Es ist für ihn was anderes wichtiger gewesen, höher noch gewesen.
Es nützt uns nichts, wenn wir Gott mit unseren Leistungen beeindrucken. Nach dem Motto, und so werden ja viele Menschen geprägt, wenn du das oder das oder das oder das machst, und sei es auch lauter Richtiges, denn die Gebote sind richtig und gut, dann kriegst du. So werden viele Menschen.
Unser Mann hast.
Aber Jesus sagt, wenn du auch nur eines von dem, was dir wichtig ist, lässt, und zwar um Gottes Willen. Könnten ja die sich scheiden lassen, hier die falsche Schlussfolgerung ziehen und sagen, ach, hier steht, wer seine Frau lässt. Das ist es bestimmt nicht. Dann entsorge ich mal meinen Ehepartner oder meine Kinder oder die mir sonst auf den Nerven gehen und dann kriege ich einen großen Lohn. Das ist hier nicht so. Sondern wer auf eine dieser wichtigen Dinge verzichtet, um Gottes Willen, der kriegt seinen Lohn hier und in der Ewigkeit. Warum ist das so?
Na, weil das, woran das Herz hängt, das ist ja auch, also, dem verspricht man sich ja sozusagen, oder? Also, daher macht es keinen Sinn, wenn ich alle Gesetze befolge, aber im Grunde ist mir trotzdem mein Geld eigentlich am wichtigsten.
Als Beispiel, genau. Oder ich hänge an irgendeiner Sache, die mir wichtiger ist als Gott. Dann nützt mir alles, was ich Gutes oder Richtiges tue, nichts. Was denkt ihr, wie es da Petrus ging?
Schütte ich mir vor nicht.
Na, die haben alles gegeben.
Das hat er ja vorhin gesagt, das war jetzt eine Unsicherheit. Das vielleicht ein wichtiger Nebeneffekt von dieser kurzen Geschichte ist, dass wenn wir mit unseren Zweifeln zu Jesus Christus kommen, er unseren Blick weitet und uns Gottes Sicht offenbar macht. Ich kann mir vorstellen, es steht ausdrücklich hier nichts, wie Petrus darauf reagiert, aber er wird wohl erleichtert gewesen sein. Ja. Wer von uns mal mit Zweifeln zu tun hatte, so wie ich jetzt euch angucke, wahrscheinlich der einzige Mensch gewesen zu sein, der mal Zweifel hatte, der ist natürlich froh, wenn der Blick geweitet wird, man kann das mal anders sehen, dieselbe Situation. Und dann denke ich, und deswegen habe ich diesen Abschnitt vor dem eigentlichen Predigtext heute mal mitgelesen, deswegen denke ich, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, ist die nächste Schlussfolgerung, okay, wenn ich sowas Wichtiges verstanden habe, weiß ich jetzt, wie es lang geht. Dass das überhaupt nicht so sein muss, zeigt uns jetzt das nächste. geht direkt so weiter. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, denn der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was es damit gesagt hat. Derselbe Jesus und dieselben Jünger sind Momente später, nachdem diese Klärung einer wichtigen Frage vollzogen ist, in den nächsten Situationen. Und dieses Mal geht das, was gesagt wird, von Gott aus. Eben vorher war die Frage von Petrus. Jetzt in dieser Situation redet Jesus. Und er jetzt sagt: Wir gehen nach Jerusalem. Auch das ist eine faszinierende Sache, dass bis heute, wenn Gott mit Menschen redet, er das oft in solcher vertrauten Weise macht, dass er wir sagt zu uns. Er macht das in solcher vertrauten Weise, dass er etwas ankündigt und sagt: Wir machen das jetzt. Er sagt nicht: Ich gehe oder ihr sollt gehen. So ist Gott nicht nur damals, als Jesus auf der Erde gelaufen ist, sondern bis heute ist es sein Interesse, dass er Dinge mit uns Menschen zusammentut. Das war von Anfang an so. Er hatte die Menschen geschaffen und war dann auf Gemeinschaft mit den Menschen aus. Warum ist das so?
Weil Gott seine Liebe geben will und nicht nur für sich haben will.
Richtig, weil er Liebe ist und Liebe teilt sich. Wenn das stimmt, dass Gott nett ist, ist das nämlich der Grund, dass er von sich aus auch mit uns Kontakt aufnimmt. Das Problem ist dabei, er trifft, wenn schon auf offene Ohren, und dann trotzdem einen blockierten Verstand. Jesus hat das nicht nur gesagt, sondern eigentlich auch erklärt. Er sagt: Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten. Und auch wenn das Fischer, Zöllner und was weiß ich sonst, ich sag mal, eher einfache Berufe gewesen waren, ist es später bei Paulus, der ja ein Doktor, der also ein studierter Theologe gewesen ist, überhaupt nicht anders gewesen. Sie hatten das ganze Wort Gottes im Kopf, einfach verstanden haben sie es trotzdem nicht. Warum ist das so?
Weil Kinder nicht immer alles verstehen.
Das stimmt. Weil Kinder auch vieles lernen müssen.
Ja, und weil sie manches sagen, Jesaja, was ja auf 53 hinwies, ich habe das auch ein bisschen nachgelesen, Jesaja 53, 7 und 8, und da wird das ja beschrieben. Und ich denke mal, dass das nicht präsent in dem Moment war. Ich musste ja eben auch nachgucken. Also bevor ich das hierher kam, habe ich das gelesen und auch den Vortext gelesen. Ja, und da stellen sich die Fragen.
Das hat damit zu tun, dass Gottes Geist noch nicht in ihm war.
Ja,
das
denke ich auch.
Sie hatten Glauben durch Gottes Geist, weil auch das durch ihn gewirkt ist. Kann man lernen, schon Johannes 3, also der Geist Gottes, wie du er will. Aber erst mit dem Versprechen, dass Jesus den Tröster senden wird, ist verbunden, dass er uns in die ganze Schrift hineinführt. Und deswegen heißt es in Vers 34, sie aber verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt wird. Das ist doch niederschmetternd, oder? Eben hatten sie was Großes begriffen von Jesus. Und im nächsten Moment, wo er was von ihnen will, stehen sie damit offenen Munden geschlossen auf.
Und
ich wollte sagen, genau das ist doch bis heute die Erfahrung von vielen Gläubigen. Gerade ein großes Aha-Erlebnis gehabt. Und für die nächste Aufgabe, was ist damit denn gemeint? Und was mir dabei hilft, Jesus verliert nicht die Geduld, sondern nimmt das einfach so zur Kenntnis. Und ich hoffe, dass wir, diejenigen von uns, die Eltern sind, zumindest Elternaufgaben durch die Erziehung von Kindern haben, dass wir davon lernen. Gerade heute vor kurzem mit Jessica unterhalten. Und da waren wir genau an diesem Punkt. Wie viele schwierige Dinge in der Kindheit, die nicht verstanden wurden oder die man erstmal nicht gemacht hat, ändern sich, wenn wir das durch Wiederholung und Geduld lernen. bisschen erfüllen. Und so müssen wir auch als Gemeinde miteinander umgehen. Und da kann es durchaus auch mal passieren, dass man die Nerven verliert, den selbst, das ist Jesus, mehrmals passiert. Das wenn es heißt, schon. Und er schalt sie wegen ihres Unglaubens. Also er hat mit ihnen geschimpft, weil sie so ungläubig gewesen sind. Und trotzdem, mit dem, was sie erlebt haben, ist irgendwann, dass man so sagt, der Groschen gefallen, das ist eine deutsche Rede, ne? Haben sie irgendwann verstanden und bezeugt zum Beispiel der Apostel Johannes, was wir gesehen, was wir gehört, was wir mit unseren eigenen Händen angefasst haben, Warum? Das verkündigen wir euch. Und da finde ich, ist es eine große Hilfe, der letzte Teil von unserem Predigtext, ab Vers 35. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als der aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sofort wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Das Erste, was mir an diesem Text auffällt, ist, dass Jesus nicht streitet. Er sieht, dass die Jünger, denen er gerade was Wichtiges gesagt hatte, überhaupt nicht verstehen und lässt das einfach so stehen. Ich frage mich, wie oft ist das so, dass Gott mit uns redet und wir verstehen gar nichts. Und er macht uns keine Vorwürfe. Das Zweite, was damit ganz eng zusammenhängt, auch hingegebene Leute, die alles aufgegeben haben, sehen oft überhaupt nicht durch, wenn Gott was von ihnen will. Das finde ich einerseits erstaunlich, andererseits ganz wichtig. Ich würde fast eine Umfrage machen wollen und sagen, wann hat Gott das letzte Mal zu dir geredet und du hast was verstanden? Weil ich nämlich aus der Erfahrung heraus sagen würde, selbst wenn du dich daran erinnerst, bin ich ganz sicher, dass Gott zu dir danach schon wieder geredet hat und du hast nichts verstanden. Und da gibt es Menschen, die damit sehr unterschiedlich umgehen. Ich bin nämlich sicher, dass wir meistens nicht verstehen, wenn Gott zu uns redet, was er eigentlich von uns will. Was macht einen großen Unterschied, wie wir damit umgehen? Viele Menschen hören einfach drüber weg und legen das beiseite und füllen dann ihren Kopf und ihr Herz mit neuen Dingen. Aber dann gibt es Leute wie Maria, von der heißt es, dass das, was prophetisch über sie und Jesus geredet wurde, in ihrem Herzen bewahrt. Wenn nämlich die alte Simeon zu ihr sagt, und zwar kurz nachdem Jesus geboren war, dieses Gesetz zum Fallen und Aufstehen vieler in Israel und deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, heißt es, um zu bewahren, das in ihrem Herzen. Und bis sich das vollzieht, vergehen mehr als 30 Jahre. Aber sie bewahrt das Wort in ihrem Herzen. Und da finde ich einen Unterschied zwischen Menschen. Es gibt Menschen, auch Gläubige, die hören das Wort Gottes, verstehen es nicht, lassen es wieder fallen und andere halten es. Es gibt auch eine dritte Sache, dass man versucht, irgendwas daraus zu basteln. Petrus hatte auch mal solche Phasen. Als er auf dem Berg mit Jesus und Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung ist und Gott redet und sagt, das ist mein lieber Sohn, auf den hört, hat er auch nicht richtig was verstanden, was und das bedeutet. Bastelt dann seine Ideen dazu und sagt, ach ja, hier ist es so schön, wir machen eine Hütte und wir bleiben da hier. Ich denke aus der Idee heraus, jetzt sind sie Gott ganz nahe und wenn sie an dem Ort bleiben, dann wird Gott immer weiter reden. Und deswegen bis heute ist es so. Viele Gläubige haben dann Ideen, was sie machen sollen, lesen was in der Bibel und denken, okay, dann muss ich das machen. Und es fehlt ihnen die Erfahrung. Und dafür ist das, was wir bei diesem blinden Mann finden, eine gute Hilfestellung. Dort sitzt ein Blinder am Weg und bettelt. Das war sein Job. Wie sollte er sonst auch sein Geld verdienen? Dann hört er was und merkt, das ist was Ungewöhnliches. Und dann sagt er, was ist denn? Und auch da muss man sagen, hätte er verschiedene Möglichkeiten gehabt, zu reagieren. Wenn er von seinem eigenen Job überzeugt gewesen wäre,
hätte er gesagt, gib mir mal näher hier in die Mitte, dass ich möglichst viele Leute ansprechen kann. Oder wenn das so ein berühmter Meister ist, der hat bestimmt mehr Geld.
Und er verlässt seinen Job und macht ganz was anderes. Er schreit Jesus zu den David.
Ist erstaunlich, oder?
Wo hat er den Glauben her?
Er hatte geholfen.
Natürlich. Natürlich.
Aber man kann so hören und man kann so hören.
Wir kennen alle Zeitung und Radio. Aber wie das in biblischen Zeiten zugeht, habe ich eigentlich erst wenn in Afghanen verstanden. Egal, was hier in Europa passiert. In weniger als einer Woche ist sofort im letzten Dorf. Hier haben sich zwei gestritten. Am nächsten Tag kämpfen nur die Verwandten.
Und dieses Mund zu Mund weitergeben, das funktioniert in jeder Gesellschaft.
Und wieder muss man sich entscheiden, wie gehe ich damit um.
Der Mann wird bedroht, halte Klappe. Er aber schon noch mehr.
Du Sohn Davids, erbarme dich meiner.
Da sage ich, das wünschte ich mir, dass die Gläubigen sagen. Der ist mit seinem Anliegen nicht einfach zurückgeblieben und hat sich auch nicht abhalten lassen, sondern er schreit und will ja was. Da sehen wir einen echten Dialog.
Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Und als der näher kam, fragte er, was willst du, dass ich für dich tun soll? Man denkt, ist doch eigentlich logisch, oder?
Ja, meine Bettler.
Wie wenn es ein Blinder ist.
Ja,
ein
blinder Bettler, dann könnt ihr auch Geld haben wollen.
Das finde ich wirklich wichtig. Dass Jesus nicht übergriffig ist und eine Schlussfolgerung zieht. Das ist ganz häufig auch unter uns Menschen. Wir sehen jemanden und denken, der braucht das.
Es gibt so einen weisen Spruch für das ganze Hilfefeld. Es sagt, geholte Hilfe ist wirksamer als gebrachte Hilfe. Und das ist wirklich wahr.
Und Jesus sagt nicht,
im Namen Gottes sei geheilt oder Judas gib ihm Wasser aus der Kasse,
sondern er sagt, was willst du?
Warum?
Natürlich.
Erstmal ruft er ja, erbarm dich meiner. Aber welches Erbarmen möchtest du denn hier?
Die Frage von Jesus hängt damit zusammen, dass was wir mit unserem Mund bekennen, zeigt, was wir glauben. Leute kamen mit vielen Anliegen zu Jesus. Meister sorgte dafür, dass mein Bruder das Erbe mitbringt.
Ja.
Darf ich eine Frage stellen? Wie erklärst du den Umstand, dass Jesus nicht zu ihm hingegangen ist? Das wäre doch noch so praktisch. Also, die meisten von uns würden sicherlich, wenn einer Hilfe ruft, hingehen und nicht sagen, ich bleib stehen und der soll zu mir kommen.
Ich denke, das hat zwei Nebenwirkungen. Erstens, er beteiligt andere an seinem Werk. Das ist bis heute so. Derjenige, der ihn zu Jesus führt, ist Teil des Wirkens Gottes. Gott könnte alle Dinge alleine machen. Aber er nimmt uns in sein Werk Wirken mit hinein. Und das Zweite, er nimmt die Würde dieses Mannes ernst. Oder stellt ihn wieder her sogar. Ich erkläre wie. Schau mal, er hatte nur seine Stimme und musste mit dieser Stimme kämpfen, dass er das kriegt, was er will. Und er hatte natürlich Menschen, die ihn an seinen Platz geführt haben oder auch wieder weg. Es war noch nichts mehr. Blinden Hund oder mit so einem Stock lernen wir von anderen Stellen, dass jeder blinden Führer hat. Ihr Blinden, Leiter von Blinden, sorgt dafür, dass beide in die Grube fallen. Ja, das wird jetzt dabei stehen. Und dass er diesen Mann, der will, würdigt, selber diese Schritte auf Jesus zuzumachen. Er hat ihn vor der ganzen Menge. Er ist nicht der, zu dem man hingeht und sagt, ach du Armer, was willst du denn von oben herab? Sondern damit richtet er ihn auf. Er saß am Wegesrand vorhin, er richtet ihn auf. Er ist von ihm angewiesen auf Menschen, die ihn bis sie jetzt begleitet, aber dann stehen sie sich so gegenüber. Und das finde ich faszinierend. Und damit ist dieses Aufstehen und auf Jesus zugehen der erste Schritt der Heilung. Denn auf die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll, ist die Antwort her, dass ich sehen werde oder dass ich sehen kann. Ja? Heißt, ich will nicht mehr abhängig sein von anderen Menschen.
Ich sehe hier auch noch einen Punkt. Er ruft zuerst, Herr, erbarme dich. Und dann bedrohen ihn Leute und sagen, schweig still. Also das, eben dieses einzige Instrument, was er hat, soll er plötzlich nicht mehr benutzen.
Genau.
Aber Jesus nimmt ihn wahr und sagt, komm her, ich habe dich gehört.
Genau. Also er aktiviert das, was in ihm ist. Und dann, mittels dieses Wortes der Kraft, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Dann heißt es, zuvor wurde er sehend. Und das ist anders als zum Beispiel bei anderen Blinden. Erinnert euch an den Mann, wo er auf die Erde gespuckt hat und freigerührt hat. Wo er dann fragt, was siehst du? Und er sagt, ja, ich sehe ja die Menschen, die
wollen. Ja, sehr so. Gut.
Aber bei dem Mann gleich da.
Vielleicht kann das auch mal heißen, dass ohne Eigeninitiative nichts passieren kann, oder? Also wenn wir nicht selber aktiv werden und für das kämpfen,
für das sagen, kämpfen.
Was wir wollen.
Genau. Das mit Sicherheit ist das eine der Botschaften, die uns hier mitgeliefert werden. Aktivität ist etwas, was wird immer belohnt.
Naja, und ich denke mal, der weiß auch irgendwo, so viele Chancen muss er nicht nochmal haben, dass Jesus an ihm vorbeigeht. Also, und nutzt diese.
Er nutzt die Gelegenheit. Er nutzt
die Gelegenheit, die Gott gibt.
Ja. Ne? Und zum Schluss, mir gefällt der letzte Vers. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und machte Lobpreis. Das steht überhaupt nicht hier.
Mach dir nicht Lobpreis, aber verherrlichte Gott.
Das ist was anderes. Und deswegen, ich komme nicht umhin, das, was du vorhin gesagt hast, zu korrigieren an dieser Stelle.
Ja.
Weil, und das mache ich jetzt wirklich, es gibt zwar im Deutschen das Wort Lobpreis als Substantiv mit dem Artikel der, kann man aber niemals, jedenfalls geistlich gesehen, niemals verbinden mit dem Verb machen. Entweder ich preise Gott. Das ist das, was wir sind. Das ist, ich preise Gott. Ich lobe Gott. Aber nicht, ich mache Lobpreis. Lobpreis ist keine Sache, die man irgendwie veranstaltet. Und genauso
mal ist es auch. Aber in Kirchlich komm nicht ohne machen.
Ja, ich sag mal so. Ich preise Gott. Das Verb selbst.
Ja, wenn jemand alleine irgendwo vor sich selber macht, dann sei das preise Gott. Aber in der Gemeinde macht man Lobpreis.
Nein, das ist nur eine Gewohnheit. Wirklich eine schlimme Gewohnheit.
Ja, wir loben Gott mit Liedern.
Es steht in der Bibel ungefähr, mehrere hundert Male. Lobe den Herrn. Preis Gott. Halleluja. Alles das. Aber es steht niemals, mach den Lobpreis. Und es ist heute der Graus, es ist echt eine gruselige Verschiebung dessen, dass nämlich aus einer persönlichen Beziehung zu Gott in der Aktion es wird in der Sache gefunden. Versteht ihr das? Was wir hier finden, als Endergebnis, der Mann preist Gott, er steht aus einer Bittbeziehung zu Jesus kommt eine permanente Dankbarkeit. Und das Volk wird hineingenommen. Und das Volk bringt Gott. Es ist nichts, was man macht. Es ist etwas, was geschieht. Und ich möchte mich und uns davor hüten, dass wir etwas machen, statt direkt Gott zu loben. Direkt Gott zu begegnen. Kann sein, dass man ganz jämmerlich. Und dann kann man mal anhalten und sagen, wollen wir wirklich so jämmerlich Gott preisen. Aber nicht, dass wir etwas machen, was. Wie wäre das untereinander, man sagt, ich mache dir einen Freundschaftsantrag. Ja, ich mache das, danach habe ich ihn wieder vergessen. Aber du bist mein Freund, das ist was anderes. Versteht ihr? Das ist ungefähr.
Von innen herauskommt
es,
oder
es muss eine gelebte Beziehung sein.
Also wir waren heute Morgen ganz früh draußen den Weg lang gegangen. Da hat man den Lobpreis gehört. Und zwar die Lehrerin.
Ja, ja.
Und meine Freundin auf Englisch, die englische Freundin, die hier war, die sagt auf Englisch, die Lehrerin singt, Thank you God for feeding me. Danke Gott für mich, dass du für mich sorgst.
Ja, ja.
Und das war die, man hat sie gar nicht gesehen, wir mussten das mal gucken. Aber die hat Gott gepreist beim grauen Himmel.
Ja, ja.
Das war unabhängig von der Situation.
Ja.
Da waren wir selbst mit angesteckt worden, wirklich.
Gut.
Also ist eine Beziehungshingabe zu ihm, wenn ich ihn lobe.
Wir haben hier in diesem heutigen Predigttext haben wir eigentlich drei Kommunikationsmodelle. Und ich halte es für wichtig, dass wir die uns mitnehmen. Das erste ist, es ist klug, mit unseren Beschwerden oder Zweifeln oder Ängsten direkt zu Gott zu gehen. Das wird dazu führen, dass unser eingeschränktes Denken auf Gottes Sicht erweitert. Das Zweite, wir müssen auch als hingegebene Christen damit rechnen, dass wir zu bestimmten Zeiten Gottes Reden nicht verstehen. Oder anders gesagt, Gott und wahrscheinlich auch öfter Menschen wollen uns mal was mitteilen, wo wir keine Antenne für haben. Auch damit müssen wir rechnen. Und drittens, wenn jemand wirklich ein Anliegen hat, dann ist das wichtig, das durchzuziehen, auch wenn 1000 Leute um einen herum sein Halt geklappt hat. Und das wiederum sind manchmal Menschen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, die sich so verhalten. Diese ersten beiden Kommunikationen haben sich ja zwischen den Jüngern und Jesus. Das dritte haben die Jünger beobachtet und später haben sie niedergeschrieben. Ich denke, es wird uns nicht gesagt, auf wessen Seiten sie in der Situation waren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige dabei waren, die fanden das sympathisch, dass da einer hier nicht schon wieder dazwischen quatscht und schon wieder was vom Meister will. Die hatten sich ja gerade einige Zeit vorneweg im Rutsche eingesammelt, weil sie die Kinder wegschicken wollten. Die Mütter mit den Kindern, die zu Jesus gekommen sind. Und wenn ich mir so angucke, wie Thomas reagiert hat, dann kann ich mir vorstellen, dass der in der Situation auch Bauchschmerzen hatte und sagt, dass diesmal funktioniert. Dass ein Blinder kommt und will geheilt werden. Warum sage ich das eben? Ich denke, wir haben so eine selektive Idee, wie sich das damals alles abgespielt hat. Überall, wo Jesus hinkam, sind die Kranken nur so umgefallen und wieder als Gesunde wieder aufgestanden. Weil uns Verse im Kopf sind, wo es heißt, und er heilte sie alle. Aber an anderer Stelle stand, und er konnte nicht viel Wunder tun wegen ihrer Unglauben. Um ein Evangelium durchzulesen, braucht man ungefähr 4 Stunden, wenn man schnell liest. Und dann hast du gefühlt von mindestens 100 Wundern gelesen. Aber aufgeteilt auf 3,5 Jahre war das im Monat 1. Wirklich, ihr Lieben, wir müssen diese Sachen einfach nüchtern einfach mal wahrnehmen. Dann zeigt das auch, in welchem Druck die Jünger gestanden.
Aber Johannes schreibt dann auch, glaube ich, wenn man das alles aufzählen würde, was das geht.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
Guck mal, wenn ich heute mal zurückgucke, habe ich ja mal gemacht. Habe ich zusammengezählt, wie viele Leute hier in den Jahren, wo wir intensiv als im Zugang gearbeitet haben, frei geworden sind. Kam ich auf die beeindruckende Zahl von über 200. Und letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund, ach so, bei dieser Zählung für die Konvertiten, haben wir einmal die letzten 10 Jahre geguckt, wie viele Muslime sich bekehrt haben. Waren auch über 200. Finde ich schon viel. Aber auch 10 Jahre, ja, ich
glaube, also ich weiß nicht, kann man das denn so im Vergleich setzen? Ich meine, was hätte es denn gebracht, wenn Johannes angefangen hätte, alle Wunder aufzuzählen?
Nee, gar nicht.
Wenn er einen riesen Katalog, wenn er dann. Das ist ja langweilig, also da hat sie eine Aufstellung wundert.
Ich weiß, andersrum sagt. Und noch was. Das ist mir vor Jahren mal bewusst geworden. Du liest von Abraham. Ein Ding nach dem anderen. Und der Herr redete zu Abraham und so weiter. Das ist extrem beeindruckend. Bist du mal tot für dich liest und merkst zwischendurch jahrelang ohne einen einzigen Pieps von Gott. Beides ist die volle Wahrheit. Und natürlich, ich kann eine Menge von Wundern in meinem Leben aufzählen.
Naja, aber das waren Jahrzehnte, wo relativ wenig passiert ist.
Und beides gehört zusammen. Aber zu dieser dritten Sache gehört, dass dieser Mann, der nicht zum Kern gehört, der Getreideblätter, Gott preist und da und sein Verhalten und sein ganzer Weg dazu führt, dass das ganze Volk auch Gott preist.
Und da stimme ich natürlich mit Christine voll überein.
Das ändert wirklich was in der Atmosphäre. Allerdings, das kann ich nicht konservieren. Dieser Lobpreis war eben nicht zu hören, kurz vor der Verurteilung von Jesus, da hieß es dann Kreuzige, Kreuzige. Deswegen, alles hat seine Zeit. Aber Jesus kann es auch sein. Und dann habe ich das Letzte. Als das Volk Gott pries, war gerade vergangen, dass Jesus die Leiden angekündigt hat. Ich sage das mal für uns. Wenn wir leiden, dann gerne so richtig. Naja, wenn wir schon leiden müssen, dann muss es auch jeder Mensch mitkriegen. Da kann man sich so richtig drinnen verlieren, dass am besten richtig eine Depression draus wird, aus dem Leiden. Was wir hier sehen ist, Jesus redet vom Leiden. Seine engsten Freunde können damit überhaupt nichts anfangen. Das war ihm wichtig, sonst hätte er das nicht gesagt. Aber im nächsten Schritt kümmert er sich um diesen Blinden und hört und nimmt an das Lob Gottes. Und das ist der letzte Tipp für uns. Wenn es uns auch mal richtig schlecht geht und wir möchten das gerne allen mitteilen und niemand teilt das so richtig, stattdessen erzählt der Nächste seine Geschichte, was er für tolle Erfahrungen gemacht hat. Und alle freuen sich. Dürfen wir gerne das auch mitnehmen. Mit annehmen, diese Freude. Leiden an sich ist kein christlicher Wert, obwohl das auch seine Zeit hat. Amen.